Willkommen zur allerletzten Folge vom Pott der guten Hoffnung. Heute wird es ein bisschen anders, vielleicht auch ein bisschen emotional. Nach fast 30 Folgen nehmen wir Abschied von diesem besonderen Podcast-Projekt. Gemeinsam mit Anna.
Hi.
Und mir von der Heinrich-Böll-Stiftung sind dieses Mal auch Julian und Manuel von Treibhauspost.
Hi.
Hallo.
Mit im Studio. Und heute wollen wir euch einen Einblick hinter die Kulissen des Pott der guten Hoffnung geben. Wir schauen gemeinsam zurück. Was waren unsere Highlights? Was hat uns bewegt? Was haben wir gelernt und was nehmen wir mit an Hoffnung, an Motivation, an Ideen fürs Weitermachen im Kampf gegen die Klimakrise? Mein Name ist Jonas. Schön, dass ihr heute nochmal dabei seid.
Ihr hört Pott der guten Hoffnung. Konstruktiv und inspirierend zwischen Klima und Krise. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung und Treibhauspost.
Anna, nimm uns mal mit zu den Anfängen dieses Podcasts. Warum Pott der guten Hoffnung? Und warum haben wir das Ganze überhaupt gestartet?
Ja, also als wir angefangen haben, da gab es ja schon eine Menge Klima-Podcasts. Die haben sich aber vor allen Dingen auf die Fakten der Klimakrise konzentriert und ziemlich sachlich und oft auch ziemlich düster. Und Gefühle wurden da wenig thematisiert. Wir wollten eben einen anderen Fokus legen, also ein Podcast für all diejenigen, die schon Bescheid wissen und die diese düsteren Fakten eigentlich nicht mehr brauchen, sondern eher Motivation und Geschichten, die Mut und Hoffnung geben.
Und trotzdem wollten wir nicht nur Leute ansprechen, die schon in der Klimabubble unterwegs sind, oder?
Genau, also wir wollten vor allen Dingen auch Menschen erreichen, die wenig Bezug zu Klimathemen haben. Nicht aus Desinteresse, sondern vielleicht, weil der Zugang fehlt. Und diesen Zugang wollten wir eben schaffen mit GästInnen aus ganz vielen unterschiedlichen Bereichen unserer Gesellschaft und mit persönlichen Geschichten, also Geschichten, die berühren und die zeigen, dass Klimaschutz überall anfangen kann. Im Krankenhaus, auf der Skipiste, beim Film oder auch auf dem Acker.
Magst du ein paar Beispiele nennen, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
Also da war zum Beispiel Schauspielerin Feline Roggan, die sich in der Filmbranche für klimaschonende Filmproduktionen einsetzt. Oder Busfahrer André Wendel aus Leipzig, der die Bundesregierung verklagt. Oder die Köchin Sophia Hoffmann, die durch Mitgefühl zu nachhaltigem Kochen gekommen ist. Oder der Unternehmer Sebastian Scheels, der die nachhaltigsten Supermärkte der Welt baut. Und das auch noch günstiger als die Konkurrenz.
Also wirklich eine richtig bunte Mischung. Und genau das war uns ja wichtig, diese Vielfalt an Perspektiven, an Lebensrealitäten, an Wegen, wie Menschen ins Handeln kommen, zu zeigen und hörbar zu machen. Was mich dabei immer wieder beschäftigt hat, ist die Frage, woher nehmen wir eigentlich die Hoffnung? Also nicht die naive, alles wird schon irgendwie gut werden Hoffnung, sondern eine, die uns weitermachen lässt, trotz allem. Und in der letzten Folge hat der Philosoph Jakob Huber da was gesagt, was mich echt berührt hat und zum Nachdenken gebracht hat. Er spricht von der pessimistischen Hoffnung und das mag vielleicht erstmal widersprüchlich klingen, ist es aber überhaupt nicht. Ich spiele euch das mal kurz vor.
Pessimistische Hoffnung, nämlich eine Art Hoffnung, die lediglich voraussetzt, dass eine Zukunft, die wir erhoffen oder erwünschen, dass sie möglich ist, aber eben nicht wahrscheinlich. Und gerade im Beispiel oder in Bezug auf den Klimawandel könnte man beispielsweise sagen, dass eben diese Form der pessimistischen Hoffnung ja die einzig angemessen ist, weil die Lage eben so duster aussieht und wir vielleicht keinen Grund haben, optimistisch zu sein, aber dennoch Grund haben zu hoffen, ja, weil eben eine erwünschte Zukunft, wie auch immer die dann genau aussieht, vielleicht zumindest noch möglich ist. Und das wäre dann eben eine pessimistische Hoffnung.
Manu, Julian, was sagt ihr eigentlich zu pessimistischer Hoffnung?
Pessimistische Hoffnung hört sich ja vielleicht erstmal nicht direkt so ermutigend an, aber was dahinter steckt, ist ja auch so ein Hingucken und die Augen nicht vor der Realität zu verschließen. Und da muss man halt auch sagen, dass in der Klimakrise Hoffen ja nicht bedeutet, alles wird wieder gut, sondern dass vieles weniger schlecht werden kann, als es momentan aussieht. Aber vor allem dann auch da hingucken, wo halt die guten Sachen passieren. Und die passieren halt einfach immer, immer mehr.
Und das finde ich auch ganz wichtig zu sehen, dass man vielleicht auch nicht zu pessimistisch sein sollte, sondern auch sieht, es gibt Leute, die sich engagieren und die schaffen einen Wandel. Also Wandel ist möglich, das vergisst man ja dann auch schnell immer. Aber es gibt ja die Bauern, die ökologisch arbeiten. Es gibt die Leute, die sich für Stadtbegrünung einsetzen, die LehrerInnen, die sich mit Kindern zum Thema auseinandersetzen. Und all diese Geschichten passieren jeden Tag und es ist wichtig, da hinzuschauen und diese Geschichten auch zu erzählen. Und wir haben ja letztens für Treibhauspost mit Luisa Neubauer gesprochen und die meinte auch, das Problem ist nicht, dass wir keine Verbündeten haben, sondern die planetare Mehrheit ist für Klimaschutz und will, dass Regierungen mehr machen. Da gab es so eine Studie von der Uni Bonn, die meinte 89% der Weltbevölkerung. Das ist also nicht das Problem, dass wir zu wenig Verbündete haben, sondern dass es stille Verbündete sind. Und darum ist es so wichtig, diese Geschichten zu erzählen.
Und deswegen haben wir ja auch so viele verschiedene Leute eingeladen. Also die sind jetzt jeweils natürlich nicht besonders still, aber trotzdem ist es super wichtig, die zu Wort kommen zu lassen, deren Geschichten des Gelingens und deren Inspiration und deren Handeln weiterzuerzählen.
Und man muss ja auch sehen, dass es Methode hat von den KlimaschutzgegnerInnen, das klein zu halten. Die wollen ja, dass wir denken, dass Wandel unmöglich ist und dass wir uns zu Hause verkriechen und nicht gegen sie auf die Barrikaden gehen sozusagen.
Ich musste da an Rob Hopkins denken. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt How to Fall in Love with the Future. Und der sagt, die Klimakrise ist eigentlich eine Krise der Vorstellung. Also wenn wir uns sozusagen die Zukunft vorstellen, das ist im Gehirn der gleiche Prozess, wie wenn wir an die Vergangenheit denken. Und wenn natürlich die Vergangenheit, wenn wir da nur ganz viele negative Geschichten drin haben, dann können wir uns natürlich auch keine bessere, keine andere Welt vorstellen. Und deswegen ist es gerade wichtig, dass wir unseren Gehirnspeicher mit diesen ganzen Gelingensgeschichten füllen, weil dann können wir auch anfangen, eine andere Welt zu bauen.
Ja, das ist voll der gute Punkt, weil vor noch ein paar Jahren konnten sich ja selbst nicht mal die Solarenergiehersteller, Produzenten vorstellen, dass die Branche so boomen würde. Also Wandel ist einfach nicht linear.
Und ich musste dann wiederum auch an unsere Podcast-Folge mit Laura Marie Stritzke denken, die ja als Intensivpflegerin in einem Berliner Krankenhaus arbeitet. Und das hat mich damals sehr berührt, weil wir sehen ja aktuell jeden Tag so viele Schreckensnachrichten aus der ganzen Welt. Und ich habe persönlich oft den Eindruck, viele Menschen haben irgendwie was Böses im Sinn. Und sie hatte so einen sehr überzeugten Glauben an das Gute im Menschen. Und sie sieht ja als Intensivpflegerin wirklich jeden Tag Menschen in Extremsituationen. Und das hat mir aber sehr viel Hoffnung gegeben, dass sie eben dann trotzdem an das Gute im Menschen glaubt. Und ich hoffe, wir finden als Gesellschaft irgendwie Wege, dass wir dieses Gute in uns allen bestärken und vor allen Dingen auch viel mehr danach handeln.
Ich lerne ja Menschen, und das liebe ich am Pflegeberuf, ich lerne Menschen in ihren Ausnahmesituationen kennen. Und Menschen in Ausnahmesituationen sind nicht mehr in der Lage, sich zu maskieren. Das heißt am Ende, ich habe tagtäglich mit Menschen zu tun, die sind einfach, wie sie sind. Also sie sind authentisch. Ich habe noch keinen Menschen kennengelernt, der von Grund auf böse ist. Und ich glaube sehr daran, dass Menschen innerlich halt gut sind und dass, wenn Menschen lieben und geliebt worden sind und sich geliebt fühlen, dass sie dann sozusagen die Welt um sie herum halt nicht zerstören wollen.
Und das ist ein super Stichwort, weil wir hatten noch eine andere Gästin, die auch viel über das Böse geredet hat, beziehungsweise eigentlich eher kritisiert hat, dass wir alle als Menschen so viel über das Böse reden und so wenig über das Gute.
So fasziniert sind vom Bösen, ne? Es hat natürlich auch einen Grund, dass sie darüber geredet hat. Das ist nämlich Cornelia Funke, eine der weltweit bekanntesten Kinder- und JugendbuchautorInnen, die sich natürlich viel auch mit der Rolle des Bösen auseinandergesetzt hat. Und im Podcast sagt sie auch, dass wir uns Dystopien viel einfacher vorstellen können als Utopien. Da hören wir mal kurz rein.
Wir müssen aber auch weg von unseren Apokalypse-Fantasien, die wir so lieben. Nicht? Wir malen uns ja seit Tausenden von Jahren aus, wie die Welt untergeht. Und was sind wir davon besessen, das im Detail zu beschreiben? Es gibt so viele Dystopien, aber eine Utopie zu beschreiben, ist für uns immer noch alle unendlich schwer, weil wir letztlich dann doch immer eher ans Unglück als ans Glück glauben.
Ja, ich finde, das sind zwei sehr schöne Beispiele, die ganz unterschiedlich sind und ziemlich gut zeigen, worum es uns in dem Podcast ging. Persönliche Perspektiven, die zum Nachdenken anregen. Und vielleicht ist das ein guter Moment, um noch mal kurz zurückzuschauen. Was bleibt eigentlich vom Pott der guten Hoffnung? Was hat sich für jeden oder jede von uns herauskristallisiert als Idee, als Haltung oder als roter Faden?
Also was mir direkt da in den Sinn kommt, ist der Handabdruck, weil ich finde, der hat sich wie kein anderes Element durch unseren Podcast gezogen. Also die Frage, wie kommen wir vom ökologischen Fußabdruck, also wie kann ich meinen Schaden, meine schädlichen Auswirkungen minimieren, hin zum Handabdruck, also was kann ich in der Welt positiv bewirken, verändern und erreichen. Und das Ganze kann man aber ja sogar noch weiterdenken, dann sogar zum Herzabdruck, also nicht nur sozusagen, was kann ich erreichen und positiv verändern, sondern wie kann ich auch andere Menschen gewinnen und überzeugen, sich mir anzuschließen oder das Gleiche zu tun.
Und das passt, finde ich, super zu einem anderen Punkt, der mir aufgefallen ist, nämlich, dass alle Menschen, die bei uns zu Gast waren, das alles ja nicht alleine gemacht haben, sondern die haben das alles immer in Gemeinschaft gemacht. Man denkt vielleicht oft, ich kann allein doch nichts bewirken und wo soll ich anfangen? Aber wenn man sich zusammentut, dann hat man gleich so ein Gemeinschaftsgefühl, kann super schnell Hoffnung schöpfen und dann schneller auch was bewirken, als man denkt.
Was ich total krass fand, war, wie viele wirklich unterschiedliche Bereiche dabei waren. Also wir haben uns zusammengesetzt jetzt nach der letzten Folge und mal alle Bereiche aufgeschrieben und kurz überlegt, die vorzulesen und uns aber dagegen entschieden, weil es einfach viel zu lang gewesen wäre. Ne? Aber es hat mir nochmal so gezeigt, es gibt eigentlich keinen Bereich, wo es kein Engagement gibt. Also jeder hat die Möglichkeit, sich zu engagieren, ob man jetzt irgendwie seinen eigenen Kochblog hat oder was auch immer. Man kann wirklich in alles, was man macht, irgendwie Engagement mit reintun. Und das fand ich eine super ermutigende Nachricht.
Ja, was für mich stark hängen geblieben ist, war das Thema Mitgefühl und Empathie. Also, dass es immer wieder aufkam in den Gesprächen. Viele Gästinnen haben erzählt, dass wirkliche Veränderung halt nur möglich ist, wenn sie Gefühle zugelassen haben und wenn sie Emotionen gespürt haben. Und das ist ja auch so eine Sache in unserer Gesellschaft generell, dass wir sehr verkopft unterwegs sind häufig und ziemlich individualistisch und auch, ja, ein Stück weit abgetrennt immer wieder uns von unseren eigenen Emotionen halt befinden. Und genau daran liegt aber auch der Schlüssel. Und das ist ja auch ein bisschen das, was wir mit dem Podcast probiert haben. Wenn wir Mitgefühl entwickeln für die Menschen, für Tiere und halt schlussendlich für unseren Planeten als solches, kann sich etwas verändern und Handlungsräume tun sich auf.
Ja, ich finde, das ist nochmal eine richtig schöne Sammlung jetzt eigentlich, die wir hier am Ende unseres Podcasts zusammentragen können. Also fokussieren wir uns mehr auf unseren Handabdruck, was wir positiv in der Welt bewegen können. Am besten vor der eigenen Haustür mit den eigenen Fähigkeiten und Leidenschaften gucken, was man im Kleinen bewirken kann und sich Gemeinschaft suchen, sich mit anderen zusammentun und vor allen Dingen ja, mehr Gefühle zulassen und mehr Mitgefühl mit anderen Menschen und Lebewesen. Und damit verabschieden wir uns heute nach dieser Folge von euch und hoffen, dass ihr viel konkrete Ideen, Inspiration, aber vor allen Dingen natürlich Hoffnung aus diesem Podcast mitnehmen konntet. Alle bisherigen Folgen bleiben natürlich online. Ihr findet den Link auch nochmal in den Shownotes. Und wir freuen uns, wenn ihr nochmal reinhört oder sie auch gerne weiter verschickt an Menschen in eurem Umfeld. Und wir danken natürlich allen GästInnen, die bei uns hier im Podcast waren, allen Menschen hinter den Kulissen in der Heinrich-Böll-Stiftung, die uns geholfen haben, diesen Podcast auf die Beine zu stellen. Wir danken auch euch, Treibhauspost, für die tolle Kooperation, die sehr viel Freude gemacht hat. Und natürlich danken wir auch euch, liebe HörerInnen, für euer Interesse, für eure Unterstützung. Und unser Wunsch zum Abschluss ist, erzählt die Geschichten des Wandels weiter oder schreibt vielleicht sogar eure eigenen.